Ist übrigens auch eins der ersten Autos, mit denen ich selber gefahren bin, als ich noch lange keinen Führerschein hatte. Hallo und herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt, so insgesamt über die 80er Jahre. Wir haben heute mal wieder ein brandheißes Eisen, was wir angefasst haben, und darüber wollen wir heute mit euch sprechen, und zwar über Autos in den 80er Jahren. Mobilität auf einem Niveau, das wir heute nicht mehr haben. Oder vielleicht auch nur ganz anders gelagert. Ja, da wollen wir heute ein bisschen drüber philosophieren.
Ich muss gleich vorweg schicken, ich habe in meinem Leben nicht allzu viel Autos gefahren. Ich besitze auch seit 15 Jahren kein Auto mehr, als ich in der Schweiz bin. Aber ich habe mich immer für Autos trotzdem interessiert, so ganz ambivalent. Meine Eltern hatten auch kein Auto. Das hat es dann also so ein bisschen reizvoller gemacht. Insofern habe ich ein bisschen was dazu zu erzählen. Und wir fangen auch gleich mal an mit Lügen und Wahrheiten über Autos aus den 80er Jahren. Ihr wisst ja, wie immer, ne? Wir haben zwei Wahrheiten, eine Lüge, und am Ende erfährt ihr, was die Wahrheit und was die Lüge war. Mögliche Lüge-Wahrheit Nummer 1. Die Zahl der zugelassenen Pkw stieg bis 1980 auf 25,9 Millionen Pkws. Das stimmt soweit, ist ein Fakt. Jetzt ist die Frage, man hat dann damals gesagt in den 80ern, der Automarkt wäre eigentlich schon gesättigt. Und heute haben wir aber 52 Millionen Fahrzeuge, also doppelt so viele. Stimmt das, dass wir heute 52 Millionen hatten und damals hatten wir diese 25,9, oder stimmt das nicht? Dann die zweite Lüge-Wahrheit ist die folgende. Vom Mercedes 190, über den werden wir auch noch was erzählen heute, gab es in den 80er Jahren eine illegal nachgebaute Kopie aus Nordkorea, die hieß Kengsang 88. Stimmt oder stimmt nicht? Und die dritte mögliche Lüge-Wahrheit geht um den Audi Quattro, auch ein Klassiker der 80er Jahre. Das Auto sollte ursprünglich den Namen Karat tragen, mit C geschrieben, als Abkürzung für Coupé Allrad Antrieb Turbo. Erst später wurde der Name aufgrund eines Parfums gleichen Namens verworfen, weil das Image und Zielgruppe für den Quattro nicht geeignet erschienen für dieses Parfum. Also unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, falls das stimmt, wäre Karat, finde ich, das ist ein typischer Ingenieursname gewesen. Aber nun gut, ja. Das ist die Frage. Hat Audi den wirklich erstmal so nennen wollen, den Quattro? Quattro ist ja schon ganz cooler Name, auch wenn man damals vielleicht in Deutschland nicht wusste, dass es für vier steht, keine Ahnung.
Aber so wurde den Deutschen doch dann auch noch ein bisschen Bildung mit auf den Weg gegeben.
Ja, also stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, das sind mal die Lügenwahrheiten am Ende des Podcasts. Erfahrt ihr, was stimmt, was nicht?
Aber die 80er waren ja schon eine schöne Autozeit. Wir kommen ja gerade aus den 70ern. Wo wir autofreie Sonntage hatten, wo wir ja auch eine große Ölkrise hatten und die Spritpreise ja auch entsprechend angezogen haben und Politiker tatsächlich auf die Idee gekommen sind, das Auto dann einfach mal am Sonntag stehen zu lassen. Und in den 80ern ging es ja dann auch schon ein bisschen maßloser zur Sache. Ja, es gab ja wirklich sehr, sehr viele schöne Sportwagen aus dieser Zeit auch. Und ja, es war eine schöne Autozeit. Es gab so Sachen wie, dass man im Auto saß und sich nicht anschnallen musste. Könnt ihr euch noch daran erinnern, ihr lieben Leute da draußen? Da sind Menschen ohne Sicherheitsgurte im Auto gefahren. Ein verrücktes Zeug war das.
Und schön tödlich verunglückt.
Ja, oder vielleicht auch nicht, weil sie vor dem Aufprall nämlich schon aus dem Fenster geflogen sind.
Genau. Aber Christian, was war dein absolutes Traumauto in den 80ern? Welches Auto hättest du gern gehabt?
Ja, es gab ja so verrückte Sachen. De Tomaso oder schöne Ferraris halt auch. Mhm. Also für mich ein ganz, ganz tolles Auto ist der Ferrari, den unser Kollege Tom Selleck in Magnum gefahren hat. Ich glaube, ist das ein 308er?
Ist der Ferrari Testarossa?
Nein, das ist auf keinen Fall ein Testarossa. Nein. Der Testarossa ist bei Miami Vice zu sehen gewesen.
Du hast recht, ja. Das ist Miami Vice Testarossa, ja.
Der Testarossa, ja. Der sieht an der Seite aus, als wenn man so ein Rollo runter macht. Ja, genau, ja. Tatsächlich ist auch der Ferrari, den Tom Selleck in Magnum gefahren hat, das ist eigentlich ein Brot- und Butter-Ferrari. Also es war nichts Tolles. Also es gab eine größere Version davon, der 512er. Das war dann auch ein 12-Zylinder-Ferrari, auch mit Klappscheinwerfern. Und das war schon was ganz, ganz abgefahren ist. Aber der Ferrari, den Tom Selleck gefahren hat oder fahren durfte, das war ja auch nicht seiner in der Sendung.
Das war der 308 GTS.
Genau, 308. Ich
hab's vorhin verwechselt, ja. Mhm. Das war mein Traumauto.
Ganz, ganz tolles Auto. Aber ich war damals schon tatsächlich, muss ich sagen, mehr so klassisch unterwegs. Ich fand, dass die Jungs von Porsche da damals schon sehr, sehr viele Sachen richtig gemacht haben, ja, mit dem Porsche G-Modell. Das war schon ein schönes, schönes Ding, hat mir gut gefallen. Die Eltern meines Nachbarn hatten damals schon den 911 SC. Das war auch so die Butterbrot-Version. Also insofern man beim 911er von der Butterbrot-Version sprechen kann, also ein Einstiegsmodell bei dem 911er, und das hat mich schon stark beeindruckt, ja. Also fand ich schon tolles Ding. Ist übrigens auch eins der ersten Autos, mit denen ich selber gefahren bin, als ich noch lange keinen Führerschein hatte. Und der hatte tatsächlich damals eine Sport, ich weiß nicht, wie man das, ich glaube, es war eine Automatik, aber trotzdem, man musste trotzdem Gänge reinmachen, aber man musste nicht kuppeln. Mhm. Du machst Gänge rein und kannst ganz normal schalten, musst aber nicht kuppeln. Deswegen war der auch sehr einfach zu fahren.
Mhm. Aber ist das in Dortmund irgendwie Tradition, dass man ohne Führerschein Auto fährt, wenn ich jetzt so an Marco Reus denke, oder ist es?
Ja. Also in Dortmund gibt's ja also jetzt keine, nicht viel Polizei, weißt du, da kannst du. Nein, ich weiß nicht, also das scheint, hier muss nicht jeder einen Führerschein machen. Ich habe tatsächlich meinen Führerschein auch erst mit 19 bekommen. Ich weiß aber heute nicht mehr warum. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall einmal durchgefallen bin. Das gibt man ja nur ungern zu, aber ich bin tatsächlich durch die praktische Prüfung gefallen einmal, weil der Fahrlehrer oder der Prüfer, der Fahrlehrer war okay, aber der Prüfer, der hat mich wirklich alles machen lassen. Wenden in drei Zügen auf der Straße, rückwärts einparken, so lange, bis ich verkackt habe. Mhm. Autobahn, auffahren, abfahren. Mhm. Ich musste, glaube ich, 5-mal auf- oder abfahren. Und dann, ich weiß gar nicht, was ich für einen Fehler gemacht habe. Ich glaube, ich habe eine Rechts-vor-Links-Kreuzung.
Okay, also ich habe bestanden. Man muss sich ja vorstellen, ne? Als ich meinen Führerschein gemacht habe, ich hatte keine Ahnung, weil meine Eltern ja kein Auto hatten, was jetzt diese Pedale am Boden, was jetzt Gas ist, was Bremse ist, was Kupplung ist. Ich wusste nichts. Ja? Ich wusste, was dieser komische Knüppel da sein soll. Es wusste ich so grob. Und dass es ein Tachometer gibt, wusste ich auch, aber so ein Fußraum, wenn du so ein Auto angeguckt hast, keine Ahnung vom Fußraum, was die Leute da machen. Ich habe viele Fahrstunden gehabt, aber die Prüfung habe ich direkt bestanden dann, ja.
Aber tatsächlich ist es ja, glaube ich, auch eine ganz, ganz schlimme und auch nicht besonders zuträgliche Mischung, diese testosterongeschwängerte Luft in den Fahrzeugen. Ja, und ich glaube, dass die schlimmsten Fahrschüler immer die waren, die von sich selber glaubten, dass sie schon alles können.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Deswegen glaube ich auch, dass Frauen tatsächlich in den meisten Fällen die besseren Autofahrerinnen sind, weil die einfach so dieses Testosteron bei denen fehlt, was dazu führt, irgendwie, dass man sich scheiße im Straßenverkehr verhält. Mhm. Aber auch damit könnte man ja ganze Kompendien füllen mit Verkehrssünden und solchen Geschichten. Was war denn dein erstes Auto?
Ja, also ich hatte ja gesagt, dass ich von einem Ferrari 308 wie Magnum geträumt habe, und mein erstes Auto war ein VW-Bus. Also, und zwar in weiß, ja, also nicht einen roten Ferrari, sondern einen weißen VW-Bus, ein T2. Also sehr weit weg davon, sag ich mal, ne?
Und das wäre aber heute ein richtig respektables und super cooles Fahrzeug.
Ja, eigentlich schon. War damals eigentlich auch ganz okay. Ich hatte den als Bandbus mir überlegt, den auch nutzen zu können, was so einigermaßen auch geklappt hat. Aber ich hatte nicht allzu lange, weil ich nicht viel von Ölwechsel gehalten habe, respektive nicht, also
ist der dir verrückt?
Ich wusste also nur, im Auto muss man tanken und fertig, ja. Und irgendwann war dann da die Zylinderkopfdichtung am Arsch. Und das, den habe ich also nicht allzu lange gehabt. Irgendwann wurde ich dann auch von der Polizei angehalten auf dem Weg nach Hause, weil der so laut war. Und dann hatte ich so eine Nachprüfung und die hat er natürlich nicht mehr geschafft. Okay. Da habe ich ihn verkaufen müssen. Ich habe damals 800 Mark dafür bezahlt. Ich habe immer nur Autos für 800 Mark gekauft am Anfang. 800 Mark dafür bezahlt.
Damals hat man einen T2 für 800 Mark bekommen.
Ja, der war ja total out. Das war ja dann schon, ich habe meinen Führerschein ja nach dem Abi gemacht, also 89.
T3 dann schon, oder?
Ja, genau, war der T3 schon das aktuelle Modell, der T2. Ja. Der wurde ja produziert. Ich hatte das extra nochmal nachgeschaut, weil ich sowas natürlich auf keinen Fall auswendig wüsste. Der T2 wurde von 67 bis 79 produziert, war also zu dem Zeitpunkt dann schon locker 10, 11 Jahre alt. Hm. Und der T3 von 79 bis 92. Ja. Dann kam schon fast der T4 dann, ja.
Ja.
Als ich den hatte. Krass.
Also mein erstes Auto war ein VW Derby. Jetzt muss man wissen, das war wirklich so eins der uncoolsten Autos, die man überhaupt fahren konnte. Und zwar war es tatsächlich so, dass der Polo war eigentlich ein cooles Fahrzeug.
Ja.
Mhm. Aber in der Derby, was nichts anderes ist als ein Polo mit Kofferraum,
ja,
war so ziemlich das Uncoolste, was man fahren konnte. Der war bordeauxrot und hatte beige Taxileder, also so Kunstledersitze, ja, drin. Ja. Das war ganz schön, da konnte man auf die Sitze kotzen und es einfach wegwischen.
Aber heute wäre der auch gut, Derby. Der Jetta war ja diese Golf-Stufen-Variante, genau. Das war ja, das haben ja nur Rentner gefahren.
Richtig, boah, genau. Und die Frauen von den Rentnern, die haben dann Derby gefahren.
Ja.
Wobei ich tatsächlich sagen muss, der Derby ist, heute wäre es auch schon wieder richtig cool, ja, weil der war immer ein sehr, sehr unbeliebtes Fahrzeug.
Ja.
Und eins der hässlichsten Fahrzeuge, die man sich vorstellen kann. Aber der wurde noch bei Weitem übertroffen von dem Corsa mit Kofferraum, der sich da nennt Corsa TR, heißt der, glaube ich. Ja. Das ist wirklich die abgefahrenste Scheißkarre, die man überhaupt nur haben konnte. Also das ist der Inbegriff des Losertums, wenn du einen Corsa TR gefahren hast. Und den gab es auch noch mit einer Außenlackierung in Kotbraun mit beigen Velursitzen innen drin. Das ist ein Auto, das also heute, ich hätte das so gerne, das ist wirklich, aber wahrscheinlich gibt es keinen existierenden mehr von diesem Modell. Wenn doch, dann bitte meldet euch.
Ja.
Das wäre auch ein schönes Fernsehformat, ne? So, wir suchen die letzte Dreckskarre, ja, Deutschlands.
Ich habe in meinem Leben auch nur 4 Autos besessen.
Oh.
Bin ich wahrscheinlich einer der ganz wenigen. Also, und der, den VW-Bus eben ein halbes Jahr. Danach hatte ich dann einen VW Passat B1, also der erste Passat, der ist von 73 bis 80 gebaut worden. Der B2 dann von 80 bis 88. Und der B1 ist vom Audi 80 abgeleitet worden. Das wusste ich gar nicht mehr. Nur halt dann mit Schrägheck. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, ich hatte damals den Variant, den B1-Variant, also Kombi mit extra nochmal Kombi hinten dran.
Coole Karre.
In Orange, so Warnwesten-Orange, ne?
Urlaubsfuhr-Orange, ja, die waren richtig. Genau.
Ich wäre von den Stadtwerken, wenn ich mit dem Auto kam.
Ja, das ist sowieso eine Sache, auf die wir auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen kommen sollten. Damals gab es Autos mit Farben. Das gibt's ja heute nicht mehr. Viele Autos werden ja auch gar nicht mehr großartig angeboten mit irgendwelchen Farben oder bei der Vorstellung auch. Du hast Silber, Grau oder Silbergrau oder vielleicht noch Schwarz und Silbergrau, Schwarz. Also.
Ja, und Weiß.
Auch noch damals hatten die Autos alle Farben.
Ja.
Also die waren gelb, die waren rot, die waren grün. womit wir wieder beim Thema Derby sind. Den zweiten Wagen, den ich gekauft habe, den habe ich aber nicht gefahren. Ich habe den nur gekauft, weil der Motor mal bei meinem ersten Derby verreckt ist und mein Bruder Automechaniker gelernt hatte und ich ihn dann mit Druck meiner Eltern dazu verdonnert habe, dass er an meinem Derby aus einem Derby die Maschine ausbauen und in den anderen Derby die Maschine einbauen musste. Und der war wirklich apfelgrün. Also eine unglaublich beschissene Farbe. Ja. Heute finde ich es aber schon wieder cool. Mhm. Ja, aber was ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema finde, ist das Entertainment-Programm im Auto. Ich erinnere mich an sehr, sehr viele Kassetten. Ja. Also damals hatte man im Auto Kassette.
Genau, Radio, Kassette, ja. Das war schon Luxus,
Kassette. Ich hatte auch viele Kaufkassetten dann immer dabei und habe aber meistens immer nur die gleiche Kassette gehört, die ich mir dann zusammengestellt hatte extra fürs Auto. Aber man hörte Kassette. Da gab es auch oft Bandsalat dann im Auto, kann ich mir auch wirklich dran erinnern. Mhm. Es gab auch wie so abgefahrene Modelle an Kassetten. In Amerika gab es ja sogar 8-Tracks im Auto auch. Und ich erinnere mich an lange Zeit, die es dann dauerte, bis ich den ersten CD-Spieler im Auto hatte. Und die waren auch richtig, die ersten CD-Spieler waren einfach scheiße. Die ist auch ständig gesprungen.
Ja. Also, und dann CD-Wechsler, ne? Das war, da hat sich dann gefühlt, wie kriegen, ne? 10 CDs konntest du da gleichzeitig im Auto mittransportieren und per Knopfdruck wechseln. Das war hier eine Revolution, ja.
Ja, ich hatte mal einen Fiat Cinquecento Sporting und der hatte im Kofferraum, den man jetzt eigentlich gar nicht so als solchen bezeichnen darf, hatte der dann einen CD-Wechsel, aber mit 6 CDs, glaube ich, nur.
Da war der aber auch schon voll, der Kofferraum.
Ja, der war richtig, mit den 6 CDs und den dazugehörigen Hüllen war der tatsächlich. Ich erinnere mich auch an eine Fahrt mit diesem Dings, die ich mit dem Wagen tatsächlich mal von Dortmund und nach Nizza gefahren. Mhm. Also, das ist eine verrückte Idee. Ja? Verrückte Idee. Aber ansonsten war es ein schönes Auto. Also nicht so standfest, aber...
Ja, also wenn ich einen Mietwagen fahre, dann versuche ich immer einen Cinquecento zu bekommen, weil ich finde, das Auto fährt sich einfach am besten so. Ich fahre lieber Kleinwagen heute. Finde ich immer noch ein cooles Ding.
Aber ich hatte im Gegensatz zu dir wirklich sehr, sehr viele Autos. An die meisten kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber ich hatte auch einige wirklich schöne Autos. Ich hatte einen MX-5 zum Beispiel, in Bugatti Blau mit einem Bugatti blauen Hardtop aus, ein sehr schönes. Mhm. Oder ich hatte einen Fiat Bacchetta, auch ein Zweisitzer.
Mhm. An den kann ich mich noch erinnern, ja.
Ja. Mhm. Dann, ich hatte ein Saab Cabrio irgendwann mal, dann hatte ich auch eine
900.
Saab T, den weißen.
Ja, ja. Mhm.
Also ich hatte wirklich sehr, sehr viele verschiedene. Deswegen bin ich auch nie zu was gekommen in meinem Leben, weil ich immer mein ganzes Geld in scheiß Autos gesteckt habe.
Ja, ist immer. Ich habe also für meinen VW Passat habe ich auch 800 Mark bezahlt.
Damals. Also das war der Standardpreis.
Ne? Das war der Standardpreis. Und dann hat mein ehemaliger Nachbar seinen BMW 525e verkauft. Das war damals aus der Reihe E28, die von 81 bis 87 gebaut worden ist. Und der 525e war so das Prinzip, großer Hubraum, wenig Verbrauch, also relativ wenig Drehmoment gehabt. Deswegen hat er nicht so viel verbraucht. War die europäische Variante vom 528e. Haben sie dann später nicht mehr gemacht, weil die Leute das nicht interessiert hat, damals schon wenig zu verbrauchen. Ich fand ihn aber cool. Also ich fand, er war ein super entspanntes Fahren da damit, mit dem Fünfer. Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals, ich habe den mit meinem Bruder zusammen gekauft, haben wir, glaube ich, dann damals so um die 1600 bezahlt. Also es blieb bei mir bei den 800 Mark pro Person. Und den haben wir sehr, sehr lang gefahren. Der war so in Olivgrün.
Ich erinnere mich, an den Wagen erinnere ich mich sogar. Also da haben wir euch besucht in Hessheim, glaube ich, hast du den noch gehabt.
Genau, den habe ich sehr, sehr lange gefahren, dann mit meinem Bruder zusammen. Der hat noch einmal einen Totalschaden mit dem Auto gemacht. Ich hatte einen Bekannten, der Autos repariert hat, der hat ihn dann wieder instand gesetzt. Dann habe ich ihn quasi nochmal gekauft.
Aber der war sehr selten, glaube ich. Modell war sehr
selten. Ja,
der
525e war relativ selten. Und der hatte am Ende, ich weiß gar nicht mehr, fast 300.000 Kilometer und so drauf gehabt. Ich war sehr zufrieden. Es war Fahrkomfort. Wenn du vorher halt nur so VW-Bus und Passat gefahren bist, war es schon nochmal eine andere Nummer. Also fand ich cool.
Aber diese Zeit war halt wirklich dominiert. So das Straßenbild war dominiert halt von viel Volkswagen, muss man tatsächlich sagen. Man hat sehr, sehr viele Golf 1 noch gesehen.
Ja.
Obwohl, ich glaube, der Golf 2 ist 1983 erschienen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Dann hat man natürlich auf der Straße noch sehr, sehr viele VW Käfer auch gesehen.
Ja.
Da gab es ja dann halt auch mit den auslaufenden 70ern, Anfang 80er wurden ja auch die Mexiko-Käfer dann noch importiert lange. Und man hat halt wirklich viele VW-Busse dann halt auch gesehen. Ich weiß nicht, also eins meiner absoluten Lieblingsautos ist der VW Contagan, der im Volksmund so genannt wurde. Das war das Auto, was die Post gefahren hat. Es ist also eine Mischung aus einem Passat-Variant und einem VW-Bus. Kennst du dieses Fahrzeug?
Ja, ja, ja.
Mit so einer Schiebetür, also ich glaube auf beiden Seiten, ich bin mir nicht sicher. Die sind aber auch bei der Post, ich weiß nicht, wer den Deal da eingetütet hat. Die sind ja irgendwie, wie man so damals sagte, schon im Katalog gerostet, die Dinger. Ich habe übrigens heute einen sehr interessanten Bericht gelesen, und zwar verkauft Herbert Grönemeyer seinen Porsche, und er hat einen ganz besonderen Porsche, der jetzt gerade veräußert wird bei irgendeinem Händler in Hannover oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie der da angekommen ist. Und zwar hat der den Porsche 914, das ist der VW Porsche.
Ja, genau, der ursprüngliche VW Porsche.
Als Sechszylinder.
Ja. Den fand ich eigentlich ganz cool, immer den 914.
Geiles Ding.
Ja, geiles also, der hat mir gefallen, geil. Ja. Und der 924 war ja dann der Nachfolger, der auch wieder von VW entwickelt worden, aber VW wollten dann nicht auf den Markt bringen, dann hat einen Porsche auf den Markt gebracht, obwohl er alles von VW war, auch Motor, bei Audi hergestellt. Der war also nicht so angesagt, wenn du den hattest, dann war das nur so halb cool.
Den nannten die damals auch tatsächlich bösartig Hausfrauen-Porsche. Ja. Ganz kurz nochmal zu dem 914er. Ja. Was man wissen muss ist, der 914er war ein totaler Flop, weil in der Version, wo der was konnte und einen Porsche-Motor tatsächlich hatte, also der hatte den Motor von dem Vorgänger vom 911er, aber der kostete in der Version, wo er wirklich was konnte, auch nur 3000 D-Mark weniger als ein 911er. Und deswegen haben sich sehr, sehr viele Leute dafür entschieden, den 911er zu kaufen, weil das machte irgendwie gar keinen Sinn. Und die Version, die dann ein bisschen günstiger war, die konnte halt nichts. Ja. Das war der Vierzylinder. Der hatte ja auch nur 68 kW oder so.
Ja. Ja. Und Porsche hat dann, nachdem der 924, der lief von 75 bis 88, und dann haben sie den 944 auf den Markt gebracht, 1981. Der lief dann 10 Jahre, und der hatte dann einen Porsche-Motor, war aber immer noch bei Audi hergestellt, aber das war egal. Er hatte einen Porsche-Motor und damit war der so halbwegs akzeptiert. Es war dann mehr so, wenn du den gefahren hast, haben alle gesagt, das ist nur der 924, und alle, nee, 944 und bla bla bla. Also, ja, 911 ist halt schon cooler. Ne? Die siehst du auch fast gar nicht mehr, ne, die 924 und 44.
Ja, der war nie besonders beliebt.
Ja.
Ja, viele sind auch total verfrickelt worden dann hinterher, irgendwie Verbreiterung und all diese schlimme Sachen mit veranstaltet worden. Und die rosteten halt auch schon, und man hat die eine Zeit lang auch sehr, sehr billig bekommen. Also du konntest irgendwie 924 unter 5000 Euro dir kaufen. Ne? Es gibt auch eine S-Version davon, der kann dann auch ein bisschen was, aber wie gesagt, es war nie ein beliebtes Auto.
Mhm.
Disco AT. Es gab so viele schöne Autos noch zu dieser Zeit, die man dann halt auch draußen gesehen hat. Auch wenn ich jetzt so Opel Admiral und sowas konnte man damals alles noch sehen, weil das die Leute haben wirklich drauf geschissen. Da konnte man auch ein Auto fahren, irgendwie was 25 Liter für gebraucht hat. Das hat keinem Kopfschmerzen bereitet, will ich jetzt mal sagen.
Ja, weil die anderen haben ja auch, wenn sie etwas größer waren, auch mindestens 10, wenn nicht mehr, gebraucht. Und die Leute sind ja auch nicht so exzessiv gefahren wie heute. Also da hast ja auch nur ein Auto dann pro Familie gehabt und so. Da bist du halt im Auto, wenn es eine längere Strecke war, in deinen einen Urlaub gefahren, den du im Jahr hattest. Und die restliche Zeit bist du irgendwie zur Arbeit gefahren, die meistens irgendwie im Ort war oder jetzt nicht so extrem weit weg. Also da ist das nicht so ins Gewicht gefallen wie jetzt heute, wo die Leute teilweise irgendwie zur Arbeit, wenn sie denn dann fahren, 50 oder 8 Kilometer pendeln. Ja, das hast du damals, war das noch nicht so üblich gewesen. Ja, ein Auto, was ziemlich hässlich war, fand ich jetzt, aber trotzdem erfolgreich. Ich war der Citroën BX, kannst du dich an den noch erinnern?
Oh ja, selbstverständlich, klar. Ja, habe ich vorgestern noch einen Bericht drüber gesehen, über zwei Autoschrauber aus einem Autohaus bei Cuxhaven. Das Autohaus hat aber allerdings vor 20 Jahren geschlossen, aber da standen noch einige Autos und die standen seit 20 Jahren unbewegt und da war ein BX bei und die haben den geborgen quasi. Das Problem ist, dass da war ein Strauch und ein Baum, der ist durch den Wagen durchgewachsen. Okay. Großartig, also eine schöne Anekdote auch. Ich war schon immer großer Citroën-Fan. Mhm. Ich habe tatsächlich auch mal eine Ente besessen und ich hatte einen Freund, der hatte den, das war kein CX, sondern ich glaube, es war GSX oder so hieß es. Das war die etwas kleinere Version von dem CX. Und das, ich fand das war so ein tolles Fahren und so, ja, das war wie in einer Sänfte, ne? Also das schaukelte alles durch diese unglaublich geile Hydraulikfederung. Die waren auch immer im Arsch.
Das haben die irgendwann eingestellt, Citroën, ne? Mit der Hydraulik. Ja. Ne? Es war noch in den 80ern wirklich komfortables Reisen. Ja. Selbst die DDR-Staatsführung hatte neben den Volvo 760, die hatten die auch Citroën gehabt teilweise. Mhm. Und sich damit so ein extra langes Modell, so ein mega langes Ding.
Ich habe mal ein CX gefahren, tatsächlich ein CX GTI sogar, in der langen Version. Das hat so einen unglaublichen Spaß gemacht. Ich bin da wirklich nur ungern wieder ausgestiegen. Wenn du einen Rückenschaden hast oder irgendwelche Hüftprobleme hast, kannst du auch nicht mehr aussteigen, weil du sitzt da so tief drin in dem Ding. Also tolle Autos, wirklich ganz, ganz tolle Autos. Und die DS, also die eigentliche... Die Göttin, der Vorläufer von diesen ganzen CX und so geschehen, das ist ja also auch ein Klassiker.
Den fand ich immer cool.
Und auch total innovativ. Ja. Die hatten damals schon Kurvenfahrlicht. Ja. Die hatten damals irgendwie halt diese Hydraulikfederung. Das sind ja alles Sachen, die waren wirklich Universen voraus anderen Autos. Und da haben die sehr, sehr viel richtig gemacht damals, die Franzosen.
Ja.
Wobei die Deutschen ja immer sehr, sehr bieder waren. Ne? Also wenn man zu der Zeit mal sich mal anschaut, was da so bei Audi passiert ist. Oder,
ja, der Quattro war da schon die Ausnahme.
Der Quattro war ja auch so ein Meilenstein, also in Kombination mit Walter Röll, glaube ich, war das. Und diese kurze Quattro-Version, der hat ja auch alles abgeräumt, was man nur abräumen konnte.
Von 80 bis 91 ist er gebaut worden. Ich habe so ein bisschen zur Geschichte nachgelesen. Die haben mehrere Prototypen gebaut, um den Audi-Vorstand zu überzeugen. Und haben dann immer Fahrer mit allen möglichen Wagen fahren lassen. Und dann einer ist halt mit dem Allrad Audi gefahren und der hat die immer abgehängt. Und die Idee ist entstanden, weil Audi in Norwegen so ein paar Testfahrten hat machen lassen wollen. Und da war einer dabei mit diesem VW-Geländewagen, den es damals gab. Und der war bei allen Fahrten wesentlich schneller als alle anderen, weil der halt ein Allrad war. Und darauf kamen sie dann auf die Idee und haben gesagt, oh, da müssten wir eigentlich ein Serienfahrzeug machen, was kein Geländewagen ist, was Allrad ist. Weil es gibt ja Regionen, jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo das ganz gut wäre, ne? Wenn man mal einen Hügel hochkommt, wenn es geschneit hat und so. Und die haben dann tatsächlich bei diesen Testfahrten festgestellt, dass es klar überlegen ist. Selbst mit Sommerreifen waren die deutlich besser. Daraufhin hat Audi dann die Entwicklung gestartet. 11.452 Stück wurden vom Audi Quattro gebaut. Mein damaliger Fußballtrainer hatte einen. War scheiße eng hinten drin. Selbst als Pimp, wenn du dann mitgefahren bist, war es scheiße eng. Also war eigentlich nicht gedacht für vier Leute.
Echt verrückt. Dazu kann ich auch nur noch mal wärmstens empfehlen, sich einfach mal die Podcast-Folge mit Werbung anzuhören. Da gibt's auch noch die schöne Geschichte zu hören auf der Skisprungschanze, wie die Werbung damals entstanden ist. Auch ganz, 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 ganz coole Werbeclip.
Disco-artig. Ein anderes Auto aus Deutschland, was dann schon so ein bisschen designsmäßig zumindest ungewöhnlich war und auch viel für die 80er steht, finde ich, ist der BMW Z1. 89 ist er auf den Markt gekommen, bis 91, haben genau 8000 Stück davon gebaut. Waren Handfertigung, 6 Stück am Tag konnten die machen, Maximum. Und die waren ziemlich begehrt am Anfang. Da ist teilweise doppelter Listenpreis für bezahlt worden.
Heute immer noch, heute fast unbezahlbar. Also ja. Von einem vernünftigen Z1-Dings. Aber wer da einmal eingestiegen ist in dieses Auto, der überlegt sich das dann nochmal gut. Also das ist nicht ganz einfach.
Trotz der versenkbaren Türen?
Ja, oder gerade wegen der versenkbaren Türen. Du musst nämlich mit dem Hintern über eine Kante drüber. Mhm. Und das ist so eng da drin. Das kann man sich wirklich nur vorstellen. Das muss man live erlebt haben. Fällt mir gerade ein, wie heißt denn unser schönes Auto aus Zurück in die Zukunft?
Ja, natürlich, ja.
Ich hatte nämlich einen Freund, der tatsächlich so ein Fahrzeug besessen hat und hatte tatsächlich mal die Ehre, da mitzufahren.
Nee, ich? Boah. Du bist mal mit DeLorean gefahren?
Ja, ich bin in DeLorean, aber nur mitgefahren. Ich bin nicht selber gefahren. Aber bei dem DeLorean ist es aber auch so. Du musst erstmal deinen Hintern auf eine sehr breite Kante setzen, um dann deine Beine über den Dings zu heben, um in das Fahrzeug reinzukommen. Es ist nicht ganz easy.
Aber hat Flügeltüren, ne, immerhin.
Ja, er hat Flügeltüren, richtig, genau.
Ja, von dem sind knapp 9000 Stück gebaut worden, von nur 81 bis 82. Das war ja ein ehemaliger GM-Manager, der den gebaut hat. Der hat auch sehr interessante Geschichte zu dem DeLorean, gibt es da auch. Die erzählen wir jetzt aber nicht nach, weil es gibt einen sehr, sehr guten Podcast, Geschichten aus der Geschichte. Und die haben da eine Folge zugemacht zu der Geschichte vom DeLorean. Den Link findet ihr dann in den Shownotes. Eins nur noch, was ich nicht wusste, der Design vom Tesla Cybertruck, der ist inspiriert vom DeLorean DMC. Es ist tatsächlich, sind Anmutungen da, ja, davon.
Also ich kann euch alle insofern beruhigen, der DeLorean kann nichts. Also der kann nichts. Der sieht von außen cool aus, aber das ist kein, es war auch nie ein Rennwagen. Es ist, die meisten Leute, die sich dann DeLorean gekauft haben, waren hinterher wirklich maßlos enttäuscht. Weil dieser Wagen kann nichts. Es ist kein Sportwagen, obwohl er so aussieht wie einer oder aussehen möchte wie einer. Aber es ist trotzdem eins der coolsten Autos. Ja. Ich hätte natürlich gerne einen. Finde ich schon schön. Der,
ohne Fluxkompensator kann er halt nichts. Ne?
Das ist absolut richtig. Ja. Es gab so viele schöne Autos, auch bei Mercedes gab es viele schöne Autos. Es war halt auch so die Zeit, wo man echt Autos gebaut hatte, ich irgendwie heute diese SLs mir anschaue oder die SECs von Mercedes anschaue. Die haben ja alles gegeben da. Ne? Also da sind 8-Zylinder-Motoren drin, die wirklich sehr, sehr viel Sprit benötigen und war egal, weil der Sprit kostete ja auch nicht so viel.
Ja, und dann gab es natürlich der 190er, ne, ist auf den Markt gekommen, der Baby-Benz damals, 82.
Oh, was ein Skandal, ja.
Ja, bis 93 gebaut. René, mein Bandkollege, der hatte einen, ne, und der Kofferraumdeckel, ich kann mich ja wie heute noch dran erinnern, der war gefühlt wie aus Pappe. Ja, wenn du den zugemacht hast, also das war schon so. Und der war die große Konkurrenz zum BMW 3er, war sogar ein Tick erfolgreicher als der BMW 3er. Ja, und war einer der erfolgreichsten Modelle von Mercedes-Benz, obwohl die damals ziemlich eingesteckt haben, von wegen, es wäre kein richtiger Benz, aber nur gut.
Ja, das war ein ähnlicher Skandal. Also waren so zwei Meilensteine, einmal der 190, wo die Leute wirklich, das war ein Aufschrei, und dann ähnlich hinterher nochmal bei der A-Klasse, ne? Ja, wo die Leute echt gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Also das ist doch kein Mercedes, sowas, ne? Aber das war schon, fanden viele nicht gut, ne? Wenn man sich da die S-Klassen-Geschichten dagegen dann angeschaut hat zu der Zeit, da wurde noch richtig alles gegeben, ne?
Ja, das ist richtig, ja.
Autotelefon wäre übrigens auch nochmal so ein Thema, das auch nochmal aufgegriffen werden müsste. Ja. Dazu muss man tatsächlich echt wissen, dass Autotelefon lief ja damals übers B-Netz oder dann C-Netz später und war ein Gadget, was so unglaublich unbezahlbar war für normalsterbliche Menschen. Und auch die Abdeckung war, glaube ich, Netzabdeckung war alles andere als erfreulich.
Wahrscheinlich, ja. Gehe ich mal davon aus, ja. Ich muss noch sagen, was mein viertes Auto war, was ich befahren bin, und auch mein letztes. Das war dann wieder ein BMW, ein 520i aus der E34-Serie, die nächste war, von 88 bis 96. Und für den habe ich tatsächlich unglaubliche 5.000 Mark bezahlt.
Verrückt, wie kam es dazu? Hattest du im Lotto gewonnen?
Ich brauchte ein neues Auto, weil der andere dann doch irgendwann nicht mehr ging. Und dann musste ich mir wieder einen holen. Und weil ich halt dann BMW damals so 5er dachte, ja, das ist gut, dann war das halt der Preis, den man damals dafür zahlen musste. Aber dann bin ich dann auch noch sehr, sehr lange gefahren, bis ich dann in die Schweiz gezogen bin und dann kein Auto mehr haben konnte, weil in der Altstadt der nächste Parkplatz einen Kilometer weg gewesen wäre und ein Vermögen gekostet hätte. Und war ich auch ganz froh drum. Den konnte ich schon auch abgeben und dann war alles gut, ja. Aber der war auch einer der klassischen Autos, ne, auch aus den 80ern, die so prägend waren. Das war ja so die Zeit, wo BMW wirklich den Sprung da vorne zu einem Massenhersteller gemacht hat, mit dem 3er und mit dem 5er, die da sehr erfolgreich waren. Ne? Und die 7er natürlich auch, ne, mit den 12 Zylinder, hatten die ja damals dann auch gehabt, Ende der 80er. Das war schon so beeindruckend. Ne?
Den 8er fand ich auch immer schön, den 850 oder.
Ja, stimmt, ja, der hatte auch noch.
Sehr, sehr schönes Fahrzeug. Also der und der 928 oder 928S, das sind so für mich so, auch so, Autos, wo man sich echt mal wirklich überlegt, was haben die Designer sich da mal bei gedacht, damals, als die das gemacht haben. Die wollten einfach mal alles anders machen.
Ja.
Aber auch schön. Ja. Konnte man ja damals anscheinend in diesen Firmen auch noch irgendwie durchpeitschen, solche Ideen.
Ja.
Heute unvorstellbar, würde ich jetzt mal sagen.
Und dann gab es natürlich auch so prollige Varianten, sag ich mal, wie ein M3, ne? Der kam dann auch 86 auf den Markt, ne?
Ja, oder auch der Golf GTI, das war ja auch damals, ne, das war ja wirklich so, ne, also der Gedanke, der dahinter steckte, dass jetzt auch das gemeine Volk sich mal in Richtung Sportwagen bewegen könnte, das war ja schon eine ziemlich verrückte Idee. Grundsätzlich würde ich aber auch sagen, es waren ja nicht nur die Farben, die damals sehr, sehr vielfältiger waren, als wir das heute so im Straßenverkehr wahrnehmen. Es waren auch die Formen. Also es gab so viele wirklich abgefahrene Designs, ne? Renault Alpine oder ne? Citroën ist auch für mich, also der BX ist halt auch... Da gibt's ja auch so eine Sportversion von den BX, also wo ich denke, mit so einem Spoiler hinten drauf. Ja. Also, haben die da für ein Zeug geraucht? Echt unglaublich.
Ja. Ein absoluter Klassiker aus den 80er Jahren. Ich weiß nicht, ob du den jemals gefahren hast, der Fiat Panda.
Ja, ich bin schon mal mit einem Fiat Panda gefahren, ja. Also mit dem Urpanda.
Der ist von 80 bis 2003 ist der hergestellt worden und 1990 haben die sogar einen Elektro-Panda vorgestellt. Der ist dann in die italienischen Kommunen haben den gekauft, ja. 4 Millionen Pandas sind verkauft worden und ich habe mir mal die Schwachstellen von dem Original-Panda mal rausgesucht. Das war natürlich bekannt dafür. Ne? Also die Ölwanne durch Rüstung von außen. Die Ölwanne war gegen Steinschlag schlecht geschützt. Lackierung nimmt daher schnell Schaden. Die Elektrik, die Steckverbindung war nicht immer sauber montiert. Die Massekabel haben zu Korrosion geneigt. Die Benzinpumpe, die Kabel waren schlecht verlegt, scheuert im Lauf der Zeit durch. Die Leuchtweitenregulierung war sehr kurzlebig. Korrosion an Türkanten und Längsträgern in den hinteren Rathäusern. Handbremsen, Umlenkhebel rosten im Gelenk fest. Hintere Trommelbremse, wenn diese nicht regelmäßig benutzt wird, auch. Und bei Fahrzeugen mit Panoramadach waren oft Undichtigkeiten aufgetreten. Also wer einen Panda gefahren hat, der hat einiges erlebt, würde ich mal sagen.
Oh, das war eine Katastrophe, das Auto. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum man, wenn ich darüber nachdenke, ich könnte dir nicht sagen, wann ich den letzten Panda auf der Straße gesehen hätte. Aber es gibt viele andere Autos aus dieser Zeit, die man noch regelmäßig sieht. Aber einen Panda habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
Ja, ich glaube, die sind wirklich weggerostet. Der Witz daran ist, ja, ich meine, der Panda war sehr erfolgreich, aber jetzt nicht gerade die beste Qualität, ja. Im Jahr 2006 hat Fiat den chinesischen Automobilhersteller Great Wall Motor verklagt, weil der das Design vom Fiat Panda für das Modell Peri kopiert hat, also von dem neuesten Fiat Panda, ja. Und Fiat hat die Klage tatsächlich gewonnen und der Import der Fahrzeuge nach Europa wurde gestoppt. Und Pat Wall-Motor musste für jedes bereits importierte Auto 15.000 Euro Schadensersatz an Fiat bezahlen, so für jeden weiteren Import 50.000 Euro.
Heftig.
50.000, das war mehr als der Panda wert war.
Ja, obwohl die tatsächlich, also ich fand, die haben teilweise wirklich schöne Sachen gemacht. Also, gerade noch so gedacht, also ein Fiat 124 Spider mit dieser Pininfarina Karosserie dort, wirklich ein sehr, sehr schönes Cabrio auch. Oder hier, den ich hatte, der Fiat Bacchetta, war auch echt ein cooles Ding. Design war oft wirklich richtig gut.
Ja.
Qualität
ging so, ist
dann immer doch eher zu wünschen übrig.
Fehler in allen Teilen, ne? Ich habe dann noch recherchiert, was denn für Autos aus der ehemaligen DDR in den 80er Jahren auf den Markt kamen, und das war exakt eines, was in den 80ern entwickelt wurde, der Wartburg 1.3. Der wurde von 88 bis 91 produziert, war der Nachfolger des Wartburg 353. Alle anderen, wie der Trabi und so, die waren ja alle schon uralt und sind einfach so weitergebaut worden mit ganz, ganz leichten Facelifts oder so. Es gibt aber eine einzige DDR-Automarke, die es nach wie vor gibt. Und zwar ist es der Multicar. Also Multicar ist so ein kompaktes Nutzfahrzeug, was heute für Straßenräumung und so weiter benutzt wird. Und die haben tatsächlich überlebt. In verschiedenen Varianten sind die einzigen, die es gibt, die auch noch im Osten hergestellt werden. Und ansonsten gibt es noch eine interessante Geschichte zum VW Golf 1 in der DDR. Da sind nämlich 1978 10.000 Stück in die DDR geliefert worden. Und der sollte damals, der 50 PS Zweitürer, 30.000 Mark der DDR kosten. Und der Diesel sogar 35.000 Mark als Viertürer. Und die Nachfrage war aber gar nicht so hoch, weil die Leute Angst hatten, dass sie niemals einen Ersatzteil dafür bekommen werden. Mhm. Und da mussten die Preise auf 22.000 und 26.000 Mark gesenkt werden. Ich meine, das war auch schon ein ordentlicher Preis, ne, für die damaligen Verhältnisse. Also wenn ich dort war, habe ich auch ganz selten mal einen Golf 1 gesehen. Also die waren nicht sehr verbreitet. Ich weiß nicht, wo die versickert sind. Wir haben ja einige Hörer aus der DDR, die können ja mal sagen, ob sie damals einen Golf 1 gesehen haben. Wenn ich dort war, habe ich nie einen gesehen.
Krass, krass. Also ich wusste gar nicht, dass der erhältlich war da.
Ja doch, das wusste ich schon, dass sie damals 10.000 drüber geschickt haben. Ich habe mich halt immer gefragt, wo sind die geblieben damals.
Ja, die müssen ja irgendwo.
Ja, was ich noch habe, bevor wir zu den Lügen und Wahrheiten kommen, ich habe mir die Zulassungsstatistiken rausgesucht und die sind relativ langweilig für die 80er Jahre, weil es sind fast immer die drei selben Verdächtigen oben. Also in dem Jahr 1980 bis 82, erster Platz natürlich VW Golf, zweiter Mercedes 200, dritter Opel Kadett. Im Jahr 1983, erster VW Golf, zweiter Opel Kadett, dritter Mercedes 200. Dann 84 bis 86, erster VW Golf, zweiter Opel Kadett, dritter Mercedes 190. Das Jahr 87 konnte ich leider nicht rausfinden, aber es wird nicht anders da gewesen sein, weil im Jahr 88 wieder erster VW Golf, zweiter Opel Kadett, dritter Mercedes 200, da gab es einen neuen 200er. Und dann 89, erster VW Golf, zweiter Opel Kadett, dritter VW Passat, weil da gab es auch einen neuen VW Passat. Also nicht sehr abwechslungsreich, immer der Golf erster und fast immer der Kadett zweiter.
Ja.
Und dann meistens in Benz.
Sag doch einfach, wir fahren Golf, ja.
Eins gab's noch, genau. Es gab nämlich 1987 ist der Mini L auf den Markt gekommen. Sagt dir der was?
Mini L?
Ja. Nein. Das ist so ein Einsitzer Elektroauto gewesen, der heißt heute City L. Und der ist 87 auch schon auf den Markt gekommen aus Dänemark. Inzwischen aber wird er in Deutschland hergestellt, gibt's auch immer noch. Es war zeitweise das meistverkaufte Elektroauto der Welt, weil man damals nicht viele Elektroautos verkauft hat.
Aber da muss ich nochmal eben ganz kurz einhaken, fällt mir gerade ein, das verrückteste Auto, was ich jemals gefahren bin oder was ich jemals besessen habe, war ein Metro Mini. Das war ein wirklich richtig verrücktes Auto. Mhm. Und tatsächlich habe ich jetzt gesehen, dass Prinzessin Diana damals auch ein Metro Mini gefahren hat. Die Ärmste.
Ja.
Unglaublich. Das war auch wie ein sehr, sehr komisches Auto.
Ja. War das auch nur so ein Einsitzer oder?
Nein. Sollte das so eine kommerzielle Version von dem Mini sein, tatsächlich. Aber es war so grottenhässlich. Also der war sehr, sehr eckig und hatte hinten auch eine Klappe. Also der Metro Mini war wirklich eine Zumutung. Also designmäßig war eine Zumutung und auch verarbeitungsmäßig war wirklich eine Zumutung. Denn der war gar nicht so billig, das Auto. Ich weiß nicht, ich habe den über drei Ecken bekommen und ich habe den halt sehr günstig bekommen. Ich habe den aber auch nicht lange gefahren, weil er war relativ schnell kaputt.
Ach, der sah aus wie so ein Seat Ibiza, ne?
Ja, in hässlich, ja.
Ja, ja.
Ganz, ganz schlimmes Design. Weiß nicht, was die sich da gedacht haben.
Ja.
Ein schönes Auto, was ich besessen habe, war ein orangefarbener Käfer. Den hätte ich auch gerne. Weiß ich noch. Den kennst du, glaube ich, auch noch.
Ja, ne? Ja, den kenne ich auch noch, ja. Genau.
Dem ja, ist, verrückt, aber man könnte lange, lange, lange noch über dieses Thema philosophieren.
Disco-artig. Dann würde ich sagen, ich löse mal die Lügen und Wahrheiten. Also ja. Ich rekapituliere nochmal. Von 25,9 Millionen Fahrzeugen 1980 sind wir heute auf 52 Millionen Fahrzeuge hochgestiegen. Die zweite Lüge-Wahrheit, es gab einen illegalen Nachbau des Mercedes 190 aus Nordkorea. Die dritte Lüge-Wahrheit, der Audi Quattro hätte eigentlich Audi Karat heißen sollen. So, was meinst du, was stimmt nicht?
Also, das mit den Zulassungszahlen stimmt. Das mit dem Nachbau von dem Mercedes war das, ne? Das stimmt, glaube ich, auch. Und ich glaube, das, was nicht stimmt, ist der Karat.
Okay, dann fange ich mal an aufzulösen. Du hast recht, dass der Mercedes 190 tatsächlich in Nordkorea gefertigt wurde als Kaengsang 88. Das hat Nordkorea damals häufiger gemacht vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch Ende der 80er Jahre. Haben die mehrere Klone gebaut. Die haben die also gekauft, auseinandergebaut und dann nachgebaut. Der Kim Il-sung, der wollte damals den 190er haben und wollte eine Automobilindustrie bei sich im Land aufbauen, analog zu Südkorea. Hat nicht so richtig geklappt. 87 und 88 hat er die bauen lassen, die 190er. Es gab aber keine Serienproduktion. Und man weiß nicht, wie viel genau gebaut worden sind. Wahrscheinlich nur eine Handvoll. Und 2015 sind die noch rumgefahren in Nordkorea. Und die sollen aber erhebliche Verarbeitungsmängel gehabt haben. Also die hatten weder eine Heizung noch eine Lüftung. Und infolge mangelhafter Passqualität der Bauteile konnten die Fenster nicht richtig geschlossen werden. Und wenn du also über Land gefahren bist, dann waren die Passagiere eingestaubt. Also nichts mit Mercedes-Qualität. Ja, also das zum Kaengsang 88, das hat also gestimmt. Und was auch gestimmt hat, und da lagst du falsch, ist der Name Karat. Die Audi wollte tatsächlich den Quattro ursprünglich Karat nennen. Also keine Ahnung, wer die Idee hatte. Quattro ist ja tausendmal besser und erzählt auch direkt, worum es geht im Namen. Und was demnach nicht gestimmt hat, ist die Menge der zugelassenen Autos, aber die im Jahr 1980 hat gestimmt, die von heute ist viel zu niedrig. Also im Jahr 1980 hatten wir 25,9 Millionen zugelassene Fahrzeuge, davon 23,2 Millionen in der BRD und immerhin 2,7 Millionen in der DDR damals. Und man hat wirklich gedacht, der Automarkt ist gesättigt jetzt, aber wir sind heute bei 66,9 Millionen, nicht bei 52 Millionen, also viel höher, was zum Teil natürlich daran liegt, dass in der DDR sehr viel mehr Autos als damals gefahren sind, aber auch, weil jeder heute ja zwei Autos hat. Und die Einwohnerzahl in Summe hat sich nämlich nicht groß erhöht, von 1980 78 Millionen auf heute 83 Millionen, das ist also nicht der Grund, aber eben mal fast eine Verdreifachung der zugelassenen Autos seit damals, ne?
Verrückt.
Ich glaube nicht, dass man damals so viel unglücklicher oder weniger mobil war als heute, aber ja, gut.
Wir sind wirklich eine Autofahrernation, ja. Das kann man nicht anders sagen.
Also das ist schon ein Ding, ja.
Krass. Ja, ich würde sagen, da haben wir doch schon mal jetzt wieder hier schöne Themen angerissen.
Genau, ihr werdet in den Shownotes wie immer da noch ein paar Infos finden, auch ein paar Links zu den Autos, über die wir gesprochen haben, dass ihr da noch ein paar Bilder da dazu seht. Und wie gesagt, auch ein Hinweis auf den DeLorean, eine schöne Podcast-Folge, die ihr euch da anhören könnt. Wirklich empfehlenswert, die Geschichte da davon sich mal reinzuziehen. Ja, und was fährst du heute für ein Auto?
Ich fahre heute tatsächlich ein Mini-Clubman. Ja. Automatik. Mhm. Ich liebe es, Automatikfahrzeuge zu fahren. Ich würde mir nie wieder einen Schaltwagen kaufen, tatsächlich. Wenn mir das jemand vor 20 Jahren erzählt hätte, hätte ich ihn ausgelacht. Aber da, auch da hat sich ja sehr, sehr viel getan. Ja. Früher waren Automatikfahrzeuge total verpönt. Es war wirklich ein Rentnerding. Ja,
ja.
Und heute würde ich tatsächlich behaupten, niemand kann so gut schalten wie eine Automatik.
Die glaube ich auch, ja. Ich bin auch häufiger jetzt Automatik gefahren, weil ich ja nur noch Mietwagen fahre, wenn ich fahre. Und am Anfang habe ich das immer genervt mit der Automatik, aber inzwischen finde ich es eigentlich, auch ganz gut. Ja.
Ja. Ja. Disco Party.
Bleibt uns treu. Wir haben nächste Folge wahrscheinlich wieder einen prominenten Gast, der uns einiges über die 80er Jahre erzählen wird. Und es ist auch sehr spannend, wo wir den kennengelernt haben.
Ja.
So, und dann schauen wir mal.
Lass mich mal überraschen.
Genau. Wir müssen noch einen Purwin und Kova-Song spielen. Haben wir denn irgendeinen Song, der mit Autofahren zu tun hat?
Nein.
Nee.
Ich glaube nicht.
Nie irgendwas mit Autos gemacht? Das ist ja unglaublich. Nee. Das ist ja, was machen wir jetzt da?
Sollte, ja, das spielen wir einen anderen.
Spielen wir halt einen anderen. Einen, wo es zu Fuß gehen geht.
Ja, der König läuft zu Fuß.
Der König läuft zu Fuß, spielen wir. Ja, genau, also gut. Wir sind aus dem Album 2, ein etwas älterer Song, aber den können wir jetzt euch mal spielen. Gut. Viel Spaß.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.